Lesen ist schwul, der Podcast.
Hallo, hier ist Theresa aus dem Schnitt. Wir haben leider ein paar Probleme mit dem Ton bei dieser Folge. Wir sind aber sicher, ihr werdet trotzdem ganz viel Spaß haben. Wir sind nur Anfängerinnen. Please be patient.
Hallo.
Hallo, hallo.
Ich bin Theresa.
Ich bin Lena. Und das ist...
Lesen ist schwul,
der Podcast.
Toll, das hätte unser Intro sein sollen.
Wir haben heute eine Wohnzimmer-Edition. Wir sind nicht in unserem Studio wie sonst.
Was unser Wohnzimmer ist. Psst.
Unserem hochprofessionellen Studio. Nein, wir sind bei Theresas Elternwohnzimmer.
Sie.
Und dachten uns, wir gehen voll rein in die Coziness. Wir haben Tee. Ich habe vorhin schon Lebkuchen gegessen.
Fuck ja.
Das ist ein Festgebäck, möchte ich an dieser Stelle betonen.
Kein Weihnachtsgebäck.
Kein Weihnachtsgebäck. Festgebäck habe ich von einem Konditor persönlich diese Einschätzung bekommen. Das ist Festgebäck und ich finde, deswegen kann man das auch vor Halloween noch essen oder auch zu Halloween. Halloween ist ein Fest und ich esse dazu Lebkuchen. Und niemand kann mich aufhalten. Wenn ich meine Nürnberger Oblaten-Lebkuchen essen möchte.
Deine?
Meine. Von Theresas Mutter gesponsert, danke dafür. Wenn ich die essen möchte und sei es Mitte August, werde ich das tun. Deal with it.
You can go fuck yourself.
Anyhow, was haben wir gelesen?
Apropos Fest.
Vielleicht zur Erklärung für die Leute, die neu eingeschaltet haben in diesem Podcast. Wir reden nicht über Lebkuchen, sondern über Bücher,
Literatur. Die wir gelesen haben diesen Monat.
Und noch weiteres, wir verschwulen Bücher. Wir lesen meistens schwul und smart.
Ja, damit ihr das nicht müsst. Außer ihr wollt, dann gönnt euch.
Bitte.
Wir haben diesen Monat beide ein bisschen wenig gelesen, weil es einfach beruflich ein sehr, sehr doller Monat war. Ich habe ja am 29. September meine Premiere gehabt von meinem neuen Programm und war jetzt sehr viel auf Tour und habe tatsächlich im Zug dann haben wir mein Programm überarbeiten müssen und so. Oder habe dann einfach kein Hirn gehabt für irgendwas. Du hast quasi zwei Jobs gehabt den Monat.
Plus anderes obendrauf.
Ja, es war einfach ein bisschen doll. Wir haben jeweils zwei Bücher gelesen plus das Community-Buch. Ich würde anfangen. Ich habe es ganz gelesen. Aber ich habe auch sehr lange gebraucht, to be fair. Also du hast sehr kurz Zeit gehabt, das zu lesen. Na, da kommen wir später drauf. Ich habe gelesen als erstes Erna und die drei Wahrheiten von Anke Stelling. Spiegel-Bestseller-Autorin. Es geht um Erna. Surprise.
Und drei Wahrheiten.
Ja.
Wow, das hätte ich nicht gedacht.
Ja.
Krasser Plot-Twist.
Wobei ich das tatsächlich ein bisschen vermisst habe. Sie hat es nicht erklärt, was die drei Wahrheiten dann sind. Ganz genau.
Ein
bisschen schwierig. Der Plot ist...
Gecancelt. Erna gecancelt.
Der Plot ist... Erna ist für ganz andere Sachen gecancelt. Oder Erna sagt das I-Wort mehrmals.
Wie alt ist Erna?
11.
Okay. Vielleicht sei ihr das
aber verziehen. Aber sie weiß sogar, dass man das eigentlich... Also sie redet über Freunde von ihr und sagt, die wird dieses Wort nie sagen, weil die sagt, das ist böse.
Ja.
Naja, schwierig.
Aber hat Erna mit 11 schon das System Rassismus verstanden? Das
wahrscheinlich nicht. Bleibt zu bezweifeln. Naja, auf jeden Fall, Erna ist an so einer Gesamtschule und jemand hat bei einer Party auf dieser Schule, bei der Forschungsparty, die Klos verschmutzt, verstopft, irgendwie die Klos kaputt gemacht. Und jetzt wird die ganze Schule bestraft. Also jetzt muss man sie in der Liste eintragen, wenn man aufs Klo geht. Man darf für die Gruppenarbeit oder für die Einzelarbeit nicht mehr einfach rausgehen. Alle müssen in den Hof in der Pause. Und das finden alle massiv scheiße.
Kurzer Einwurf. Wir hatten diese Regelung in der Grundschule auch, dass alle immer in den Pausenhof mussten. Und dann habe ich mir mein Bein gebrochen. Und dann konnte ich nicht in den Pausenhof, weil da Treppen waren. Und dann durfte ich immer eine Person haben, die mit mir aufgepasst hat. Und ich war
mit einer Arbeitsfußbruch.
Ja, das coolste Kind der Klasse in den paar Wochen. Und dann hat sich ein anderer, den ich so semi gerne mochte, den Oberschenkel verbrannt. Und dann war der immer mit mir im Klassenzimmer.
Buh.
Sad. Jetzt gerade gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ehrlich gesagt.
Mir kommt es bekannt vor, aber das heißt ja nichts.
Ja. Kommt es im Podcast auch bekannt vor? Schreibt es in die Kommentare. Ich weiß irgendwann nicht mehr, welche Lebensgeschichten ich wem erzählt habe. Like, wer es kennt. Entschuldige, Erna.
Erna weiß auf jeden Fall, wer es war. Und sie findet wahnsinnig gemein, dass jetzt die ganze Schule leiden muss. Sie weiß aber auch, wenn sie die Person verpetzt, dann hat die Person richtig Probleme und fliegt von der Schule, höchstwahrscheinlich.
Und Petzen ist auch einfach uncool.
Ja, und sie sagt, Petzen ist ja allgemein. Und dann probiert sie so rauszufinden, was jetzt gemeiner ist, was jetzt schlimmer ist und wie sie es anstellen kann. Und ich glaube, ich bin einfach so ein bisschen verwöhnt von Oma lässt grüßen und sagt, es tut ihr leid, was auch die Geschichte von der 7-Jährigen ist, wo einfach, ich liebe so kluge Kinder. Hm. Weil man oft denkt, wir haben so ein ganz, wenn der Blick so anders ist und ganz viele Sachen, die Erwachsene machen, sind ja wirklich einfach irre für Kinder. Das ergibt ja gar keinen Sinn.
Ja. Und es gibt für Erwachsene auch keinen Sinn, man macht es so einfach. Weil es muss ja so.
Es hat Momente, wo dieses Buch das auch kann. Es hat aber andere Momente, wo ich mir gewünscht hätte, wo man dann schon irgendwie merkt, das sind aber ganz viele gesellschaftliche Konventionen, die dann da jetzt aber irgendwie gar nicht hinterfragt werden. Und das finde ich dann, das habe ich ein bisschen schade gefunden.
Also es ist inkonsequent ist in der Klugheit des Kindes.
Ja. Genau, sie ist an manchen Stellen wirklich wahnsinnig klug, an manchen Stellen gar nicht. Ich habe ein paar Mal laut lachen müssen, es ist ganz witzig geschrieben, es ist nicht super spannend, es ist insgesamt nur so mittelmäßig. Also ich glaube, ich
bin gesagt... Was ja auch okay ist.
Ja. Ich glaube, ich habe irgendwie gesagt, 3 von 5. Man kann es ganz okay lesen, aber ich würde es jetzt niemandem empfehlen. Und ich finde es auch krass, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Buch gelesen habe und gedacht habe, wow, das ist nicht so gut. Weil wir echt eigentlich fast nur Banger lesen.
Ich hatte auch vor kurzem, habe ich irgend so eine Debatte mitbekommen unter irgendeinem YouTube-Video oder so, wo Leute meinten, wer ständig 5 Sterne vergibt für Bücher, hat keinen Geschmack. Und ich war so, nee, ich selektiere einfach davor. Also ich vergebe auch jetzt nicht jedem Buch 5 Sterne oder so. Aber ich habe schon das Gefühl, dass ich eigentlich immer nur so 4 oder 5 Sterne vergebe, ab und an mal 3 Sterne.
Ja.
Weil ich auch einfach vorher mich informiere, welche Bücher ich da lese. Wir werden einfach gut
beraten.
Voll.
Das habe ich auf der Buchmesse gekauft in Prag.
Stimmt.
Das war so eine, aber ich glaube, ich wollte einfach sehr dringend ein Buch auf der Buchmesse in Prag kaufen.
Die waren da auch günstiger als in Deutschland.
Das stimmt, das haben wir ausgerechnet.
Ja.
Stimmt.
Hat uns sie vom Goethe-Institut darauf hingewiesen. Ja. Und so, wegen des Wechselkurses und Buchmesse sind die hier günstiger. Und wir waren so, okay.
Ja.
Und ich habe dieses wunderschöne illustrierte Graphic-Novel-Buch gekauft.
Wo ich die dazu überredet habe.
Mhm. Das ist auch wirklich, sieht immer noch sehr gut aus im Regal.
Ja, also es ist wirklich nur so mittel, leider. Aber ich habe da letztens mit dran gedacht, weil unser Bücherregal ja so voll ist.
Mhm.
Und ich ja eigentlich aber nur die Bücher behalte, die ich gut gefunden habe.
Hm.
Ich weiß aber nicht, wann ich das letzte Mal ein Buch gefunden habe, das ich gelesen habe und mir gedacht habe, das ist nicht so gut, dass ich es gerne im Regal hätte, außer die, die ich als E-Book kaufe.
Voll.
Aber ich glaube, das kann ich wegnehmen. Es ist ganz nett, aber ich werde es nicht herleihen und ich werde es nicht nochmal lesen.
Ja, es ist einfach schwierig, wenn man... Also ich habe auch das Gefühl, in den meisten Büchern findet man ja dann auch irgendwie was. Also wir sind, glaube ich, auch sehr... wohlwollende LeserInnen.
Das stimmt.
Also wir wollen ja auch, dass das Buch irgendwie was mit einem macht. Wieso lese ich denn sonst?
Ja. Was hast du denn gelesen? Was hat es mit dir gemacht?
Was? Ach, ich habe... ich habe sehr sporadisch gelesen. Also immer so ein bisschen im Zug oder so eine halbe Stunde vom Schlafen gehen. Und dementsprechend nicht wirklich...
Halbe Stunde ist sehr...
ja, 10 Minuten her. bevor das Koma eingetreten ist und ich weg war. Dementsprechend habe ich nicht wirklich so viel am Stück gelesen.
That's okay.
Was ich aber ist es.
Ja,
ist es. Nur weil wir jetzt einen Podcast haben, heißt es nicht, dass Lesen jetzt zu arbeiten wird.
Es ist in Ordnung, Baby.
Genau, aber was ich gelesen habe und nicht fertig gelesen habe, aber ich möchte trotzdem, glaube ich, drüber sprechen und dann kann ich ja nächsten Monat sagen, ich habe es fertig gelesen, es war ja immer noch super, ist der Sammelband, der Essay-Sammelband Selbstschuld von Wolfgang Schmidt. Und an Christine Tusti, glaube ich.
Bestimmt.
Wird sie erst gespannt. Sie hat auf jeden Fall süß geschrieben. Dieses süß. Feministische Buch, Sachbuch.
Fand ich, daheim, oder?
Ja, fand ich richtig, richtig gut.
Das ist so türkis.
Ja, und es steht so ganz groß süß drauf. Das ich richtig, richtig gut fand.
Der Titel groß fand drauf.
Ja, Skandal, wirklich.
Crazy.
Ist ja nie. Genau, und süß fand ich richtig gut. So ein sehr gutes Feminismus-Einstiegswerk, würde ich sagen. Und in Selbstschuld geht es in so ganz vielen verschiedenen Essays, die alle eine unterschiedliche Dimension sozusagen beleuchten, darum, dass diese neoliberale Ideologie von nur du kannst es selber machen und wenn du keinen Erfolg hast, bist du selber schuld.
Das ist dein Mindset.
Exakt. Dass das halt eben Bullshit ist.
Ich habe das Wort Mindset.
Und genau, es werden so an verschiedenen Dimensionen eben aufgemacht, wo man eben nicht selbst schuld ist, obwohl die Gesellschaft das einem so suggerieren möchte. Es haben viele kluge Leute mitgeschrieben, unter anderem Sarah Lee Heinrich. Kennen wir, lieben wir. mit der habe ich schon ganz viel Politik zusammen gemacht. Deswegen war ich auch besonders pumped, als ich ihren Namen auf dem Cover gelesen habe.
Die ist Ex-Bundessprecherin der Grünen Jugend.
Genau, und jetzt eine der führenden Köpfe der Zeit für was Neues Bewegung. Alles sehr aufregend.
Und du sie hat den Bündnis Sarah Lee.
So ein bisschen der Witz entstanden, so Bündnis Sarah war es nicht, Bündnis Sarah Lee.
Nein.
Nein.
Das ist nicht die Name der neuen linken Jugendorga, aber es wäre hilarious.
Nein. Nein, das ist immer, nein.
Hä? Nein. Ein bisschen Personenkult? Toll.
Lieben wir. Ja, ist total schlau. Ist auch total Sarahs Ding.
So ist ja total das Ding der Linken, Personenkult abzubauen.
Hast du gerade gesagt, Sarah Wagenknecht ist nicht links?
Wow, krasses politisches Statement.
Am I spitting?
Anyhow.
Willkommen zu unserem Literatur-Podcast.
Markus Lanz erbleicht vor Neid.
Genau.
Alles gut. Sarahs Essay geht um Armut und wie sie, es ist ein sehr persönlicher Essay, was ich sehr spannend fand, weil die anderen, ich glaube, ich habe bisher so 4 oder 5 gelesen, alle sehr auf so einer Sachebene, also sehr sachbuchmäßig waren, und Sarahs Essay war sehr persönlich, wie sie es aus der Armut sozusagen rausgeschafft hat und welche Schuldgefühle damit so einhergegangen sind, dass sie eben gesagt hat, wieso habe ich es jetzt geschafft und meine Mutter nicht, und sie beschreibt den Tag, wie sie es ist Arbeitsamt, der richtige Begriff? Danke für Arbeit, Arbeitsamt. Genau, und sich da sozusagen eben abgemeldet hat, gesagt hat, ich brauche kein Hartz IV mehr, also ich beziehe diese Leistungen nicht mehr. Und sich dann eben im Warteraum umgeguckt hat und gemerkt hat, all diese Leute, und sie hatte so das Gefühl, sie lässt sie im Stich, also verlässt sie im Stich.
Das ist wie so Survivor Skills.
Voll, ja. exakt das. Und das ist auch
Survivor Skills, also, kurz ist der Fachbegriff für zum Beispiel. Zum Beispiel die ganze Familie im Holocaust umgekommen ist und jemand, eine einzelne Person überlebt und dann wahnsinnige Schuldgefühle hat,
oder auch
alle anderen das erwischt hat.
Weniger drastisch irgendwie bei einem Autounfall
oder so. Also das gibt's, das ist ein Phänomen, für das es ein Wort gibt,
möchte
ich damit sagen.
Und
das hat System.
Sie schreibt dann auch so, wie sie sich auch von ihrer Mutter, die alleinerziehend war, sozusagen auch so ein bisschen entfremdet hat oder so gar nicht wusste, wie kann ich ihr jetzt helfen und ab wann ist es so. Es fühlt wie so Charity-Work.
Ja.
Und also ich, mega spannend. Es gab einen Essay, den ich bisher schon gelesen habe, zum Thema Generationen, also Generationskonflikte, dass die aktuelle Debatte eben sehr schnell Konflikte runterkocht auf junge Frau gegen alten weißen Mann. Und so die jungen Menschen sind links und wollen Klimaschutz und die alten Menschen wollen, wollen ihren SUV fahren und wählen AfD. Und dass es halt eben nicht so einfach ist.
Wenn alle Jungen. Wenn alle Jungen links wären.
Aha.
Wie geil wär's.
So, aber dass es eben eine Frage der Klasse ist und eine Frage der politischen Organisierung statt eine Frage des Alters. Also dass es einfach so eine völlig wirre Grenze ist, so random einfach gezogen zu sagen, also ab wann ist der Punkt, dass du nicht mehr links bist und dein SUV fahren willst ab 35,5. So. Da ging ein Essay drum. Ich hänge, glaube ich, gerade an dem zu Religion. Der ist sehr spannend. Also es geht sehr viel so um, so wie so sich Religion entwickelt hat und so. Aber hat jetzt nicht dazu geführt, dass ich abends vor lauter Spannung noch länger wach geblieben bin. Genau, aber ich bin gespannt auf die anderen. Es gibt einen zu sexualisierter Gewalt und Justiz. Ich bin sehr gespannt. Ich werde berichten, wenn ich es fertig gelesen habe.
Da kann ich einmal... Prima facie ist ja Justiz und... Justiz und sexualisierte Gewalt.
Jo.
Und das ist ja eigentlich ein Buch, das haben wir auch daheim. Und jetzt bin ich sehr hyped, das zu lesen, weil ich habe die abgefilmte Solo-Theater-Performance von Jodie Comer gesehen im Kino.
Da muss man einmal kurz sagen, Cinemax, du machst vieles falsch, aber diese National Theatre Corporation,
Slay,
ist so geil.
Wir haben schon Vanya gesehen, wo Andrew Scott
8 Rollen gleichzeitig
Rollen spielt. Und das ist so ein Solo-Stück von Jodie Comer. Mit Jodie Comer, ist ganz, 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 ganz toll gewesen. Und da geht es eben um eine Anwältin, die dann sexualisierte Gewalt erlebt und an dem System, dem sie ihr Leben gewidmet hat, verzweifelt und zerbricht. Und das ist einfach ganz, 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 ganz toll. Und die Erzählweise ist sehr spannend, weil es ist zwar aus der Ich-Perspektive, aber es ist so beobachtend. Also es ist so, and then there was me. I was... Also sie beschreibt so, als würde sie von außen zuschauen.
Was ja auch ein Phänomen ist, nachdem man irgendwie ein traumatisches Erlebnis erlebt hat, dass man sich eben sozusagen...
Also jetzt vorher schon gemacht.
Okay, never mind.
Ich aber es ist sehr cool gewesen. Ein sehr cooler Literatur.
So eine Out-of-Body-Experience.
Vielleicht kommt es im Buch ja vor. Ja.
Aber jetzt bin ich sehr gespannt, wie das dann im Buch gemacht ist und habe richtig Bock, das zu lesen. Ich glaube nur, da muss man auch wieder in der richtigen mentalen Verfassung sein.
Ich wollte es ja in den Urlaub mitnehmen, aber da hat sich jemand geweigert.
Ja, für den Urlaub wäre es zu doll gewesen.
Wahrscheinlich.
Im Urlaub lieber Mumins.
Wahrscheinlich. Die du dann auch nicht gelesen hast, möchte ich kurz anmerken.
Wir haben am Tag ist ganz verschlagen, der Wolf, die
Story. Was Leichtes, was ohne Hirn.
Die Hälfte ist total leicht. Ja. Naja, aber das finde ich auch sehr, sehr spannend. Und es gibt ja auch von...
Franz Ferdinand von Schirach. Ich nenne ihn immer Franz Ferdinand. Ferdinand von Schirach. Sie sagt, er sagt.
Ja. Sag immer, er sagt, sie sagt. Sexistisch von mir.
Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie
es ist. Ich glaube, es war sie sagt, er sagt, weil sie vom Jahr oh.
Ja. Es sagt, das habe ich mir irgendwann mal an einem so einem Bahnhofsbuchladen gekauft, weil mein Buch fertig war. Und dann war ich so, ich möchte was anderes lesen.
Dein Buch war leer?
Mein Buch war leer. Ich sage manchmal, mein Buch ist leer. Leer gelesen.
Hallo, wie Sommer.
Genau, und ich hatte noch eine Stunde Zugfahrt und dann dachte ich mir, das ist ein dünnes Buch.
Ein Snack?
Kaufe ich. Und ich fand es richtig geil. Ich fand es richtig gut. Und ganz viele Leute vergleichen das mit Prima Facie, weil es eben dasselbe Thema ist mit sexualisierter Gewalt und Justiz und so.
Also es gab, lustigerweise ist das ja aber ein Theaterstück. Prima Facie ist eigentlich ein Roman, das ihr aber als Theaterstück sehen
habt. Ja, ich musste sehr schmunzeln. Es gab dieses eine Meme irgendwie so, Mom, can we have irgendwie Prima Facie? Und es so, no, we have Prima Facie at home. Und dann ist es, sie sagt, er sagt. Da musste ich sehr schmunzeln. Jetzt habe ich ein bisschen Lust, die beiden zu lesen und zu vergleichen. Ja. Also sie sagt, er sagt, wie gesagt, habe ich schon gelesen. Aber vielleicht muss man das nochmal auffrischen.
Ja.
Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen.
Wollen wir dann Prima Facie eventuell als Community-Buch?
Das wäre ja eine super kluge Idee.
Dann wird es ja fast wirken, als hätten wir das geplant, dass wir jetzt darüber reden, obwohl wir das gar nicht lesen
haben. Die Idee wurde in diesem Moment in den Raum geworfen und
wir haben sie aufgefangen. Idee
wurde überworfen. Nee, voll gerne.
Toll.
Finde ich cool.
Top.
Ja. Dann lesen wir das alle.
Prima Facie, ihr habt die Autorin vergessen.
Susi Miller.
Oh,
was ist ein Brain.
Ich kann mir irgendwie Autoren, manchmal kann ich es mir merken.
Ich nicht.
Ich glaube Susi Miller.
Okay.
Ja.
Toll.
Und wer Fleißarbeit machen möchte, kann direkt noch Franz Ferdinand von zu Schirach hinterher schieben. Was ich auch wirklich gut fand.
Okay. So, wir haben jetzt kurz Pause gemacht. Wer das Video sieht, es ist draußen dunkel. Ich habe kurz mein Auto von der Werkstatt holen müssen. Es hat einen Namen TÜV gekriegt.
Hurra!
Es war knapp.
Daraus wird heute Abend erstmal mit Robbie Bubble angestoßen.
Es war knapp.
Wir können den Robbie Bubble so aufs Auto hauen.
Toll.
Dann hat er danach sicher immer noch TÜV.
Ich habe noch gelesen einen Thriller. Einen Psychothriller.
Völlig überraschend.
Meine Seele ist so kalt von Claire McIntosh. Ihr habt es aus einem TikTok über Thriller mit tollen Plot-Twists. Und the plot is twisting.
Wirklich, ich fand's gut, wie überrascht du warst, dass der Plot-Twist gut war. Und dann selber auch gemerkt hast, das macht überhaupt gar keinen Sinn, weil ich, das Buch wurde mir empfohlen wegen des guten Plot-Twists.
Ich hab's mal, ich hab's schon 100 Mal gesagt, ich hab mir Thriller selber kaputt gemacht. Ich kann jeden Plot-Twist voraussehen,
herbeirufen.
es macht irgendwann keinen Spaß mehr, deswegen habe ich jetzt extra welche gesucht, wo der Plot-Twist wirklich unvorhersehbar ist.
Ist er.
Der zweite? Nee. Den zweiten habe ich keiner sehen.
Das ist aber auch okay.
Das ist aber auch okay, ja,
weil... Ein Plot-Twist pro Buch reicht
ja
auch.
Ja, weil die zweite Hälfte, es ist ein bisschen zweigeteilt, wie so bei Gone Girl. Und zum Schluss ist dann eher die Frage, wie ist das Ganze passiert und nicht unbedingt, was ist passiert. Es geht um, also ganz am Anfang, der Prolog ist eine Mutter, die mit ihrem Sohn vom Kindergarten heimgeht und es ist dunkel und es ist Winter und dann wird dieses Kind auf der Straße überfahren. Und die Person im Auto steigt nicht aus, sondern fährt einfach rückwärts wieder weg und fährt woanders weiter.
Eher uncool.
Ich würde eher nicht empfehlen.
Na,
also.
Offizielles Statement des Lesen des Schulpodcasts: Fahrerflucht, mega uncool.
Machen illegal, A.
Nebensächlich. Eher uncool. Eher uncool als illegal, meine Meinung.
Ja. Und dann haben wir abwechselnd die Perspektive von dem Polizisten, der probiert, diesen Fall aufzuklären, der einfach nichts findet und der dann irgendwann quasi illegal diesen Fall weiter macht, obwohl der Chef schon gesagt hat, jetzt lass es liegen, weil wir haben das Auto einfach nicht gefunden.
Das liebe ich so ein bisschen bei Krimi oder Thriller ja. oder so, wenn so ein verbissener Detektiv oder so eine ja. verbissene Detektivin dann...
Aber der ist ja tatsächlich auch kein Wichser, sondern der ist auch spannend als Person, es gibt spannend, man erfährt dann auch Sachen zu seiner Kollegin, zu seiner Frau, zu seinem Kind. Es ist wirklich spannend und auf der anderen Seite haben wir die Mutter des Kindes, die aus der Stadt verschwindet. Weil sie die ganze Zeit einfach dieses Bild, sie kriegt es nicht mehr aus dem Kopf, sie muss die ganze Zeit an das Kind denken und sie verschwindet without a trace.
Mm.
Wo man dann schon so ist, so, hä, wieso willst du nicht mitkriegen, wenn die Polizei was rausfindet? Ja. Und es ist tatsächlich also, dass die Frau noch mit der, also die Polizei noch mit der Mutter reden will und sie finden sie nicht mehr.
Wild.
Und die geht dann irgendwo hin, wo so ganz, wohnt in so einem Cottage, ganz abgelegen von allem.
Suspicious.
Ja, es ist wirklich, es ist total, total spannend. Und es geht, Content Note an der Stelle, vor allem im zweiten Teil, dann wahnsinnig fey um psychische Gewalt, tägliche Gewalt in der Beziehung. Also wenn man das nicht so kann, dann ist das nicht euer Thriller. Meine Seele so kalt. Wie hast du genannt das?
Früher war alles besser oder so. Ich mir sagen.
Keine Ahnung.
Früher war es schöner.
wir haben, das war mir an manchen Stellen ein Ticken too much, wir haben in der zweiten Hälfte ganz viel aus Sicht des Täters in der Beziehung.
Mm.
So. Und wir haben so dieses, sie hat ein Kompliment gekriegt und sie ist rot geworden, deswegen habe ich sie geschlagen, weil sie hat es verdient. How dare she?
Absolut logische Schlussfolgerung.
Also es ist, ja. Und das habe ich fast ein bisschen, weil so, muss es unbedingt sein, dass es aus seiner Perspektive, so muss es so lang sein und so doll sein. Ich verstehe, dass es irgendwie wichtig ist für den Plot zu wissen, was alles passiert ist, aber es hätte man vielleicht ein bisschen anders lösen können. Andererseits ist es ein Psychothriller. So.
Das ist immer ein bisschen die Frage, wie man es verpackt. Also ob es so ein... Man hat danach Mitleid mit dem Typen, weil man ihn dann versteht.
Nein.
Und der ist ja eigentlich nur...
Das ist tatsächlich... Das ist, glaube ich, kein Spoiler. Das ist tatsächlich null. Es ist null so, weil in meiner Kindheit ja. ist das und das passiert oder weil ich nicht anders kann, sondern er ist einfach... Er ist ein Wichser. Also, er sagt nicht, ich bin ein Wichser, er sagt, sie ist schuld, aber es kommt drüber. Es ist auf jeden Fall wahnsinnig spannend, ihr habt es richtig weggesnackt, also ganz toll.
Wahnsinnig spannend, ich gähne mir hier einen weg. Die cozy Stimmung ist zu cozy gerade.
Ja, es ist, meine Mama hat Eichholz, man merkt, es
ja.
ist wahnsinnig spannend. Bei uns muss man nur mit Holz heizen, deswegen merkt man das immer, wenn dann jemand unten war und Eichholz hat. Ja, toller Thriller, kann ich dir empfehlen, jetzt bin ich bei dem zweiten Thriller aus dem Video, bin gespannt. Ob der Plot auch twisting ist.
Sick and twisted.
Du bist dran.
Ich bin dran. Ich habe auch gelesen, und das ist, glaube ich, auch der Länge des Stückes geschuldet, was ihr wollt von William Shakespeare. Man kann wirklich rein gar nichts auf dem E-Reader erkennen.
Nope.
Es ist ein Reklamcover in schwarz-weiß.
Und es ist ja und komplett pixelig.
Komplett verpixelt.
Lol.
Die Schrift war gut lesbar innerhalb des Werkes. Aber ich kam mir auch so ein bisschen vor, als hätte ich so... Wenn ich den so von eBay, weißt du, so ein,
ja.
so ein Black Market, irgendwie so ein, wie heißt das denn? Gecheatet? Nein.
Timu.
Aber was sagt man denn? Gerippten? Keine Ahnung, ich weiß nicht.
So illegal.
Ja, so einen illegalen E-Reader. William Shakespeare, was ihr wollt. Toll. Kann einfach nur sagen, toll.
Ah, das Stück ist gerade läuft.
Eben, ich hab...
am Theater Regensburg. Toll.
Wir waren bei der Generalprobe des Stücks. Weil Generalproben für MitarbeiterInnen des Hauses offen sind.
Und da gehöre ich auf jeden Fall dazu.
Es waren noch andere Leute anwesend und uns wurde sozusagen eine mündliche Einladung ausgesprochen. Und ich fand das Stück, also die Art und Weise, wie sie es auf die Bühne gebracht haben, ist mit einer eher moderneren Übersetzung, würde ich sagen. Und sie haben an vielen Stellen die Sprache auch moderner gemacht. Also sie...
Sie haben halt auch geschafft, dass man es versteht, was
Voll.
Passiert. Ich habe zum Beispiel das Stück nicht gelesen und habe trotzdem verstanden, was abgeht, wo es bei Shakespeare manchmal nicht so einfach ist.
Voll. Und ich fand, man konnte super easy folgen und die Geschichte allein, also der Plot, ist so funny.
Ja.
Also es geht darum, dass so ein Boot untergeht und darauf waren Zwillinge, eine Schwester und ein Bruder und die Schwester rettet sich an Land, denkt, der Bruder ist gestorben beim Schiffsuntergang und heuert dann bei so einem Herr an, als Lord. Diener sozusagen. Aber als Typ. Als Typ, genau. Und gibt sie als Typ aus, weil sonst könnte sie bei diesem Typen nicht arbeiten. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen mehr so aus der Not heraus entstanden, dass die Dame, die Lady auf dieser Insel, keine neuen Leute in ihrer Gefolgschaft möchte.
Ja.
Und dann lebt sie so ein bisschen als Dude, verliebt sich dann aber in ihren Herrn. Ihr Herr ist aber unsterblich verliebt in die Lady. Die Lady ist dann aber in sie/ihn verliebt, weil er dann als Bote zu ihr kommen muss.
Alles es ist schwierig.
Alles ein Chaos. Es ist wie heißt wahnsinnig er? Lustig. Orsino?
Na.
Um wen geht's?
Also Sebastian und?
Cesario.
Cesario.
Also Viola/Cesario.
Und Cesario. Ihr werdet es an dieser Stelle erwähnen, Natascha Weigang, die Schauspielerin.
Auf der Treppe.
Das ist ein Insider-Joke, weil es hat mir ein Stück gegeben, da waren alle auf der Treppe und das Ehepaar neben uns hat sie zu ihrem gesagt, der eine auf der Treppe ist Michael Haake, der Schauspieler.
Und das hat es natürlich und total alle auf
Treppen gesessen und der so Ehemann war so, ja.
Fünf Männer auf der Treppe, sie so, das ist Michael Haake,
der Schauspieler.
Der auf der Treppe.
Und ist so, und der Ehemann hat einfach genickt. Natascha Weigang in blauem Smoky Eye mit Schnurrbart. Smash.
Wirklich hot. So wie gefühlt alles bei Shakespeare.
Ja. Es ist immer noch mehr funnier, wenn man überlegt, dass bei Shakespeare ja nur Männer Theater gespielt haben, weil Frauen das nicht gedurft haben. Das heißt, es ist ein Typ, der als Frau verkleidet ist,
die
als
sich Typ verkleidet
ist. Ja. Und das finde ich toll.
Ja, ich habe tatsächlich, also ich habe das Stück gesehen und fand es mega geil und dann war ich so, weil das Stück am Theater Regensburg, vielleicht kleiner Spoiler, endet mit einer dreifachen Ehe. Und ich war ein bisschen
wer ist
so,
das Rita Ora?
Ich glaube, das waren mehr so offene Beziehungen. Okay. Ich glaub, who knows? I don't know. Viel zu tief drin im Celebrity Gossip. Genau, es endet mit so einer Dreier-Ehe und ich war mir nicht sicher, so, inwieweit das eine freie Interpretation war oder ob man schon sagen kann, das hat Shakespeare schon auch so irgendwie geschrieben. Und eine Kollegin.
Die Zwillinge sind nicht Teil der Dreier-Ehe.
Nein, dass das mal kein Inzest. Und eine Kollegin von mir hat ihre Masterarbeit darüber geschrieben und meinte, ja, kann man schon so reininterpretieren. Und dann habe ich das Stück gelesen. Erstens, es hat wahnsinnig geholfen, vorher das Theaterstück zu sehen in der leichten Sprache, weil man einfach, wenn man stellenweise Vokabeln nicht verstanden hat. Und ich habe es auf Deutsch gelesen. Also auch einfach deutsche Vokabeln oder deutsche Ausdrücke oder so. Mal kurz war, das ist mir jetzt ein bisschen zu blumig geschrieben. Was es willst du von mir? Ein
Shakespeare.
Hat es total verstanden, es zu verstehen. Verstanden zu verstehen. Hat es total geholfen, es zu verstehen. Das ist korrektes Deutsch. Und ich muss sagen, es gibt nicht wirklich ein offenes Ende für die eine Person, die dann am Ende dieser Dreier-Ehe ist. Also so, es wird nicht, ehrlich gesagt, nicht wirklich ein offenes Ende.
Ja.
Und ich muss sagen, es ist ein offenes Ende, was mit dieser einer Person in dieser Dreier-Ehe passiert. Also es könnte theoretisch schon sein, dass es so zwischen den Zeilen mitschwingt, dass sie da in der Dreier-Ehe sind. Egal wie, wahnsinnig toll. Shakespeare ist einfach wirklich immer noch lustig.
Ja, ist irre,
und
ja.
Immer noch funny und immer noch aktuell. Und auch mit der Gesellschaftskritik, die er da stellenweise drin hat. Es ist wirklich loco. Es ist komplett legitim, dass der so gehypt wird. Wirklich komplett legitim.
Ja, ich weiß nur, wir haben im Englischstudium Early English habe ich da gehabt, wo wir durch alle Sprachstadien, die das Englische gemacht haben, so einmal durchhören. Wir haben eine Sitzung gehabt, wo uns der Dozent nur Shakespeare-Jokes erklärt hat, die man halt jetzt nicht mehr versteht, weil sie die Wortbedeutung oder die Wörter geändert haben. Und ich habe das so irre gefunden, weil der Typ hat es wirklich geschafft, in einem Joke drei verschiedene Jokes drin zu haben für die drei verschiedenen Gesellschaftsschichten, die dieses Stück schauen.
Ja.
Also es ist wirklich... Es ist der ausprobierte Wahnsinn.
Ja.
Es ist so krass, wie der das kann. Der war wirklich, also ich finde seine Komödien besser als seine Tragödien.
Ja. Finde auch allein er schafft es, Witze auf so ganz unterschiedlichen Ebenen zu haben. Mhm. Also dieses Verwechslungsspiel ist einfach wahnsinnig lustig und es ist so stellenweise so ein nicht Slapstick-Humor, aber fast. Es ist so sehr, ich will nicht sagen dummer Humor. Aber man muss nicht viel verstehen, es ist einfach lustig, wenn zwei Leute, die gleich aussehen, in einem Raum stehen und sich so wie dieses Spider-Man-Meme so angucken. Es ist einfach lustig, das ist funny. Wenn dann alle irritiert sind, so wen habe ich jetzt geheiratet, was passiert hier, das ist lustig. Aber dann schafft es in seiner Sprache auch Witze zu machen, die vielleicht nicht alle verstehen, wenn man dafür irgendwie kulturelles Hintergrundwissen braucht oder so. Aber trotzdem können alle lachen.
Ja.
toll, wirklich toll.
Ja, also es ist quasi ein Satz und Leute können über drei verschiedene Jokes in diesem einen Satz lachen. Ja. Es ist wirklich, es ist so beeindruckend. I hate to hype up a man, aber...
Er kann schon was. Ist schon okay.
Good boy.
Ist schon verdient.
Okay.
Gut. Was hast du noch gelesen?
Das Community-Buch.
Der Rumtreiberin.
Ja.
Dann schiebe ich noch schnell den Morgen rein oder reden wir über Herumtreiberin?
Dann rede ich doch den Morgen rein.
Dann schiebe ich noch schnell den Morgen rein. Bevor wir uns dem Community-Buch widmen, dieses Buch habe ich tatsächlich auch fertig gelesen. Chaka Chaka. Davide Coppo, Der Morgen gehört uns. Ich habe es mir von einer Freundin ausgeliehen, nachdem eine befreundete Person von mir es gelesen hat und das ganz toll fand. Und erstmal, also das Cover ist natürlich wirklich einfach der absolute Wahnsinn. Ich finde das wahnsinnig schön. Das ist so eins dieser Öko-Bücher, die sich auch richtig gut anfassen und so. Toll, toll, toll. Der Inhalt, auch toll, toll, toll. Es geht um... Was ist der Ettore? Ettore, yes. Ein junger Italiener, der gerade so... Ich glaube, er wird bald 18 oder so, also ein junger Teenager, der beginnt, Faschist zu werden. Also er schließt sich so einer faschistischen Organisation an und es geht ihm eigentlich gut. Er kommt aus einem relativ intakten Elternhaus, er ist jetzt irgendwie nicht arm, er hat nicht irgendwie eine schlimme Erfahrung gemacht. Und man merkt im Laufe des Buches auch an ganz vielen Stellen, dass er irgendwie weiß, dass das, was er gerade tut, falsch ist, aber dass er es auch ein bisschen genau deswegen tut. Und sich dann irgendwie im Laufe des Buches auch immer mehr in so einer Spirale gefangen fühlt und dann gar nicht mehr rauskommt. Die Organisation, die er sich anschließt, ist eigentlich sehr gemäßigt, würde ich sagen. Also die machen so ein paar Demos und verteilen so Flugblätter. Und der Anführer dieser Organisation, dem ist sehr wichtig zu sagen, wir sind nicht wie die ganzen anderen Faschisten, so wir sind.
Wir sind nicht cool.
Wir sind nicht gewalttätig.
I'm not a regular Faschist. I'm a cool fascist.
Und das liegt so ein bisschen dran, dass er halt einfach Karriere machen möchte. Mm. Und deswegen ist so ganz
weidemäßig.
Weiß ich, aber das
ja, aber dieser auch Karriere rechts.
Ja, aber ihm ist zum Beispiel ganz wichtig, sich von so aggressiven, gewalttätigen Strömungen abzugrenzen. Er sagt, uns geht's
ach so, um, ja, dann nicht.
Ja, uns geht's um die Sache und so, wir labern nicht das nach, was alle anderen machen. Und wenn irgendwie so tatsächlich ein Nazi-Aufmarsch ist, dann grenzt er sich davon ab und sagt, das sind die Dummen, die haben es nicht verstanden. So, wir machen das richtig. Und...
Sarah Warten.
Oh wow, hier wäre ein politischer Text rausgegangen. Und Ettore, würde ich sagen, ist eher so ein Intellektueller. Also wird auch dann irgendwann der Intellektuelle in dieser Organisation genannt. Weil er wahnsinnig viel liest. Und er liest ganz viele Biografien über ganz viele auch so Märtyrergeschichten. Wie jemand eben für die Sache gestorben ist.
Märtyrer.
Deutsch. Hubala. Ich finde, man merkt bei Ettore, dass er in seiner Klasse einfach uncool war. Er hat keine Freunde. Und dann versucht er das als so eine bewusste Entscheidung umzumünzen. Und sagt, ja, aber jetzt werde ich ja nicht gemocht, weil ich ein Fascho bin. Also seine Schule ist relativ links. Die Schule wird auch einmal besetzt. Von Linken und er prügelt sich da so mit seiner Gruppe rein und dann kommt es zu einer Schlägerei. Es geht darum, dass er auf ein Mädchen in seiner Klasse so einen kleinen Crush hat und die haben auch so ein bisschen was und dann irgendwann grenzt er sich aber von ihm ab und sagt, mit so einem scheiß Fascho will ich nichts zu tun haben. Und man merkt im Laufe des Buches immer mehr seine Verzweiflung, wie er da eigentlich nicht mehr rauskommt, aber gleichzeitig haut er halt wahnsinnig antisemitische Sachen raus und man ist so, du bist nicht sympathisch,
ja.
Aber gleichzeitig tust du mir auch so leid.
Das klingt ultra cool.
Aber ich will dir auch wirklich so, wäre ich dein Elternteil, ich wüsste auch nicht, wie ich mit dir umgehe. Ja. Und die Eltern verzweifeln also natürlich.
Umarmen und dir auch eine haben.
Voll, voll. Und die Eltern verzweifeln natürlich auch komplett, weil sie einfach nicht mehr wissen, was sie mit ihm machen sollen, weil sie an ihn nicht mehr rankommen. Und es endet relativ drastisch und ich werde nicht spoilern, wie, aber man merkt gegen Ende wirklich, dass er so verzweifelt ist, dass er sagt, er muss da raus, aber er weiß nicht wie und es kann ihm niemand helfen. Und ich fand es ganz krass, weil der Autor dann am Ende in der Danksagung schreibt, so, ja, irgendwie danke an so und so, wegen dir ist dieses Buch keine Autobiografie.
Oh. Shots fired.
Wirklich. Also, krass. Ich fand es wirklich richtig gut. Man muss natürlich ein bisschen mit Gewalt klarkommen. Es sind ganz viele Anspielungen, die man, glaube ich, also die ich stellenweise auch nicht verstanden habe. Also er beschreibt dann, welche Bücher er liest, weil der Tori ja so sehr intellektuell ist. Und sagt dann, ja, dann habe ich von dem und dem ein Buch gelesen. Und ich glaube, das ist vielleicht nochmal eine andere Leseerfahrung, wenn man weiß, was das für eine Person ist und was für ein Autor das ist. Wusste ich stellenweise auch nicht, aber trotzdem, finde ich, kam die Message an. Ja, sehr krass. Ein sehr krasses Buch.
Herumtreiberin.
Ja.
Herumtreiberinnen ist unser Community-Buch von Bettina Wilpert. Das heißt, jetzt gibt's Spoiler.
Auch für mich, denn ich habe es nicht fertig gelesen.
That's okay.
Ich habe es bis gestern versucht und dann war ich zu müde und musste ins Bett. Ja.
Ich hab's nicht mega gut gefunden.
Spannend.
Tatsächlich.
Spannend. Ich habe Teil 1 geschafft und dann bin ich so ein bisschen...
Also ich hab's solide gefunden, aber nicht ultra gut, was mich so ein bisschen enttäuscht hat. Es geht ja um quasi drei verschiedene Frauen in drei verschiedenen Zeiten. Wir haben einmal zum Zeit vom Zweiten Weltkrieg, wir haben einmal Zeit in der DDR und einmal Zeit 2015. Und wir sind immer an dem gleichen Ort in der, ich habe vergessen, wie die Straße heißt.
Märchenstraße, oder?
Irgendwie so. Genau. Und das ist eben... 2015 ist es ein Heim für Geflüchtete und wir begleiten eine Frau, die da arbeitet. In der DDR-Zeit ist es das Heim für
für Geschlechtskrankheiten. Venerologische Klinik
oder irgendwie so?
Venerologische Station für Frauen mit Geschlechtskrankheiten.
Wo quasi Leute hinverfrachtet worden sind, wenn die gestört haben, Frauen. Und in der Nazi-Zeit wohnt dort tatsächlich jemand. Ja. Und erklären, wie das alles ist. Und was ich wahnsinnig schade gefunden habe, und ich verstehe so ein bisschen, warum es gemacht hat, aber ich verstehe es ja irgendwie nicht. Wir fangen an mit der Geschichte in der DDR.
Mhm.
Wir haben die Vorgeschichte von dem Girl aus der DDR, die dann, sie hat nicht mal Sex mit dem
Gastarbeiter.
Gastarbeiter ist es, genau. Sie haben nicht mal Sex, aber sie werden quasi halb nackt erwischt in seinem Zimmer. Und dann kommt die in diese Klinik und es ist überhaupt nicht wichtig, ob die wirklich eine Geschlechtskrankheit hat oder nicht. Die werden da einfach Herumtreiberinnen. Wer sie herumtreibt, wird da eingesperrt. Fertig.
Und wir haben sagen auch, sie betont dann mehrmals in so einem Gespräch, sie sagen so, wir müssen jetzt alle deine vergangenen SexualpartnerInnen wissen, weil du hast auf jeden Fall eine Geschlechtskrankheit. Ja. Ohne irgendwelche Tests zu machen, sie sagen so, du hast eine Geschlechtskrankheit und wir müssen so, alle informieren.
I am a virgin.
Sie fragen nach ihren vergangenen Sexualpartnern und sie beteuert mehrmals, so, ich bin Jungfrau, ich hatte noch nie Geschlechtsverkehr. Und sie sind so, ja.
Ja, als ob. Und es ist wirklich, es ist schlimm. Es ist schlimm, aber dadurch, dass wir halt, wir haben die Vorgeschichte nur von ihr und dann wird es aufgespaltet auf diese drei Zeitzonen. Und dadurch... Zeitspannen, Zeiten, Jahreszahlen. Und dadurch habe ich so komplett die anderen beiden... Geschichten, in die habe ich mich gar nicht reinfallen lassen können, weil ich halt einfach nur immer wissen wollte, wie es bei ihr weitergeht.
Ja.
Und die anderen zwei haben mich fast so ein bisschen genervt. Das waren interessante Stories.
Mhm.
So. Das möchte ich gar nicht sagen. Es ist auch toll geschrieben, aber ich hab's. Leider waren die für mich nur so wie so Füllmaterial.
So semi-greifbar.
Ja.
Ja, ich bin. Also, ich habe den Teil, wo sie sozusagen, also wo die Manja heißt sie, glaube ich, in der DDR-Zeitstrahl sozusagen ihre Geschichte erzählt, den habe ich noch mitbekommen und dann so ein bisschen was von diesem in Dreier aufgesplitteten Erzählstreng. Und ich finde, es wechselt sehr häufig. Es wechselt aber auch die Perspektive, die Erzählperspektive. Also, es schwankt zwischen sie und ich.
Ja.
Und ich fand es ein bisschen verwirrend stellenweise, weswegen ist, glaube ich, dann auch irgendwann gesagt, also ich muss jetzt. Ins Bett. So. Ja. Also es ist anstrengend
zu lesen. Ich habe es einen Ticken zu gewollt gefunden. Und ich finde den Gedanken ganz, ganz mega. Toll, dass quasi an einem Ort so viele geschichtsträchtige Dinge passiert sind.
Und ja auch alles irgendwie was mit so Widerstand und gegen das System und so zu tun hat. Also drei linke Frauen eigentlich im Endeffekt.
Ich bin leider nicht komplett warm geworden damit und es ärgert mich. Es ärgert mich.
Man steckt nicht drin. Manchmal können Dinge ja noch so cool klingen und dann matcht es aber nicht. Ja, ich werde es, glaube ich, auf jeden Fall noch fertig lesen.
Ja.
Weil es mich doch jetzt auch ein bisschen gepackt hat.
Dann kannst du ja nächsten Monat
mal mehr sagen. Mein ausführliches Feedback wie bei allen Büchern, die ich diesen Monat gelesen habe. Nächsten Monat sage ich dann, wenn ich es fertig habe. Genau, aber ja, ich fand für den ersten Teil lohnt sich's schon. Also ich fand ihre Geschichte mega spannend.
Ja.
Gerade auch.
Es ist ein tolles Buch.
Ich muss kurz ansprechen, im ersten Teil die Szene, wie sie nicht Sex hat mit dem Gastarbeiter aus Mosambik. Daniel heißt er, glaube ich. Aber so, also es ist auf jeden Fall ein intimer Moment. Und es wird, also sie liegen im Bett und erzählen sich gegenseitig Geschichten. Und Daniel erzählt von einem Boxkampf, den er gemacht hat. Und in dem Boxkampf drin ist es so, er duckt sich, seine linke Seite ist frei, er kriegt einen Schlag, ich ziehe mein T-Shirt aus. Also es ist so innerhalb eines Satzes, dass wie sie rummachen, mit dem Boxkampf verbunden ist, mega cool.
Die Szene ist insgesamt sehr cool, weil sie halt nicht, sie ziehen es nicht einfach, also es ist nicht so, wir ziehen uns aus und knutschen wild rum, sondern sie erkunden sie so richtig gegenseitig und sie möchte eben wissen, so, wo hast du die Narbe her, was ist da passiert.
Ganz toll. Sie möchte ihn näher kennenlernen, aber nicht nur auf so einer körperlichen, sondern auch
ich war richtig sauer, dass sie diesen Fick-Polizisten, die mir das unterbunden haben.
Ja.
Bullshit. Ja, es ist ein tolles Buch. Ich weiß, es hätte ein herausragendes Buch sein können. Ist für mich leider nicht. Aber sagt gern, was ihr davon gehalten habt, wenn ihr das auch gelesen habt.
Ich glaube, es gibt wahrscheinlich genug Leute, die es richtig geil fanden.
Ja.
Ist ja auch okay. Ich finde gerade bei so Büchern, die einen eher experimentellen Erzählstil haben.
Voll.
Manchmal kommt man mit klar und manchmal nicht. Und manchmal kann man sich darauf einlassen und manchmal ist auch einfach nicht der richtige Zeitpunkt.
Ja.
Und dann ist es auch okay.
Cool. Wir haben noch Smut.
Noch Smut.
Schmutz des Monats. Habe ich dir rausgesucht.
Auf ich muss
Tipp einer Followerin hin. Also ich muss vielen, vielen Dank.
Ehrlich sagen, der war gut. Der war wirklich gut.
Halloween.
Ich möchte gerade nochmal nachgucken, wer es geschrieben
hat. Ich habe natürlich eine Halloween-Geschichte.
Holly Wild war es.
Rausgesucht.
Holly Wild hat Halloween geschrieben.
War der das? Holly Wild nicht auch?
Wir haben eben rausgefunden, SPF-Me und Halloween sind von derselben Autorin, nämlich Holly Wild. Gleichzeitig, wie wir auch rausgefunden haben, dass Anke Stelling, die Erna und drei Wahrheiten geschrieben hat, auch ein Essay in Selbstschuld geschrieben hat. Also wir haben heute irgendwie
Crossover-Episode.
Wirklich Inception. Genau, es beginnt mit einer Gruppe an Friends, die so eine Halloween-Feier haben, die ums Lagerfeuer rumsitzen und eine erzählt, dass ein Dämon ihre Freundin geschnappt hat, whatever, und sie ist ganz traurig und weint und alles ist ganz schlimm. Und dann kommt die Protagonistin auf sie zu und sagt, hey, voll schade, dass dir das passiert ist. Und sie ist so, lol, ich habe voll die krasse Idee, du beschwörst einfach diesen Dämon und dann kannst du meine Freundin zurückholen. Ich kann das nicht, ich habe viel zu viel Angst. Und die Protagonistin ist so, okay. Und dann muss sie ins Bad und dreimal also in den Spiegel gucken und dreimal im Spiegel sagen, I see you pee. Und dann kommt Halloween. Und es passiert, dass sie das sagt und dann ist sie so, hör, ist nichts, ist passiert, geht aus dem Bad und merkt, sie ist in so einer Parallelwelt sozusagen. Und die drei geschnitzten Kürbisse, die auf der Türschwelle saßen, sind zu Menschen geworden. Und
sie haben Penisse.
Natürlich sehr große Penisse, mit denen sie dann auch Dinge anstellen wollen und sie sind wahnsinnig horny. Und die Protagonistin ist erst so, oh mein Gott, alles voll scary, ich soll dir die Freundin retten. Und dann haben sie eine Viererorgie im Endeffekt. War literarisch gut. hat die Dinge gemacht. Muss wirklich sagen, hat mich überzeugt.
Also ich habe das gelesen und war so, es geht um fucking Sonnencremes, aber es ist gut
geschrieben. Wirklich, ich war auch so, wieso möchte ich jetzt auch mit einem Kürbis Sex haben? Weil also, du schreibst dann die ganze Zeit so, dass sie so nach Pumpkin Spice Latte schmecken und so. Und ich war so,
lecker.
Es gibt dann noch einen zweiten Teil, wo dann die beste Freundin der Protagonistin den anderen Dämon, der die ursprüngliche Freundin, also zwei unterschiedliche, diese Candyman-Dämon, der kommt, wenn man am Ende, also Mitternacht noch Süßigkeiten in der Süßigkeiten-Schüssel hat, den beschwört sie dann aus Versehen, weil noch so ein Stück Schokolade in der Schüssel ist und das ist dann ein Mann nur aus Schokolade und so Hard Candy und so, also so.
Wie bei Axe. Axe-Deo. Das ist doch also Typ aus Schokolade in der Werbung.
Bin ich überfragt, aber wahrscheinlich ungefähr genauso. Der hat natürlich dann auch sofort Lust auf Sex und dann haben sie ganz viel Sex und dann stellt sich heraus, dass er sozusagen der Fährmann zwischen den Welten ist. Mhm. Und er bringt dann die andere Freundin und die Protagonistin sozusagen zurück. Und Candyman und die beste Freundin haben weiterhin wahnsinnig viel Sex. Am Ende hat mich der Plot ein bisschen verloren, bin ich ehrlich. Es war mir dann kurz ein bisschen zu viel. Ah ja, und jetzt sind die übrigens alle wieder da und alle sind glücklich und alle haben Sex. War gut. War gut. So viel sei gesagt. Überzeugt euch gerne selbst. Mama, Papa, bitte hört diese Folge nicht an. Super, vielen Dank. Und dann gebe ich dir noch ein Buch zum Verschwulen.
Ja.
Wer das liest, ist schwul. Ich greife mal zurück in die Vergangenheitskiste. Warrior Cats.
Pussy. Gay.
Das ist richtig, ja.
In der Kommune leben. Gay.
Very gay.
Sternenschweif und Sternenherz
heißen. Feuerherz heißen.
Feuerherz heißen.
Nee, heißt nicht Feuerherz, Feuerschweif, egal.
Gay.
Sehr.
Schweif.
Schweif?
Ja. Gay. Katzen. Gay. Magic. So halb?
Ja, Heiler-Dings. Ja, schon auch. Gay. Tinkturen selber brauen. Gay.
Gay. Witchcraft. Gay. Gay.
Und generell, niemand kann mir erzählen, dass jemand das mit 16 gelesen hat und jetzt nicht ein bisschen queer ist.
End of story.
Need I say more?
Nein.
Look at us. Ich meine, du hast es jetzt erst mit 25
gelesen. Das haben die 3 Jahre Unterschied. Ich bin für das zu alt. Das ist Thema, da war ich schon zu alt dafür.
Ja.
Aber ich habe glaube ich die ersten 5 Teile oder so habe ich nachgehört. Und ich verstehe den Hype schon.
Ist schon cool.
Ja, ich 14 gewesen.
Alter.
Hätte ich das auch weggesehen.
Kleine Katzen, die Mäuse jagen.
Toll. Das war Oktober. Das ist schon November jetzt dann.
Happy Spooky Season.
Ja. Happy Halloween to you.
Wir lassen euch nicht vom Candyman holen.
Schon nächste Woche wieder zur nächsten Themenfolge.
Ja.
Und wir hören uns in einem Monat wieder. Für die nächste Monatsrückblicksfolge dann mit Community-Buch Klima Azie
von Susie.
See you there.
Bye bye.
Bibi.